Moin, herzlich willkommen. Neue Folge Frag Kalt Show. Heute mit uns dreien. Nico Heimer, Niklas Levinson, Christoph Kröger.
Frohe Weihnachten!
Wann kommt das
eigentlich? So ist das, frohe Weihnachten.
Direkt an Weihnachten, ne? Erster Weihnachtsfeiertag.
Genau, ich hoffe, am 24.
Stimmt, das ist Mittwoch, ne?
Mittwoch. Am Mittwoch, den 24. Ja. Dez, am Heiligabend selber, geht dieses Video hier live.
Ein heiliger Abend, ein heiliges Video. Denn auch das hat schon Tradition, dass wir uns am Ende des Jahres hier einmal zusammen einfinden, um eure Fragen zu beantworten. Ihr habt wieder reichlich eingereicht. Und ich führe uns hier mal durch die
Fragen.
So ein
bisschen schmökern, ein bisschen bilanzieren.
Schmökern vor allem.
Ja, das ist ein schönes Wort,
schmökern. Das ist wirklich ein schönes Wort, aber es ist eher so lesen.
Ja, man schmökert in einem Buch. Ja, wir lesen eine Frage.
Stimmt,
ja.
Ich schmöker jetzt die erste Frage, und zwar von Pinaldinho Junior.
Alter,
ho, wir alle schulden irgendwem eine sogenannte Apology, weil wir nicht familiär mit ihrem sogenannten Game waren. Welchen Spielern oder Trainern habt ihr Unrecht getan? Entschuldigt euch bei ihnen in Form einer I owe you an Apology Startelf plus Coach. Das machen wir nicht.
Ja,
das
ist
viel. Wir wollen auch noch andere Fragen beantworten.
So viel vorweg, das machen wir nicht, ja.
Wir wollen auch noch andere Fragen beantworten. Er schreibt aber auch noch dazu, bleibt gesund und wie ihr seid.
Das wünschen wir auch.
Ich habe einen Spieler und einen Trainer.
Ja, ich auch.
Ich muss sagen, ich habe viel drüber nachgedacht und ich würde, selbst wenn ich wollen würde, keine 11 zusammenkriegen.
Wahrscheinlich
nicht. Weil sowohl bei Spielern als auch bei Trainern, die, wo ich aktuell nicht auf Kurs bin, sage ich mal, sagt mein Bauchgefühl immer noch, ich muss nur lang genug warten und dann kommt die Wahrheit zu mir.
Das kann gut sein.
Aber das Gefühl verstehe ich auf jeden Fall. Ich glaube immer noch, dass ich recht habe. Ich habe einen Spieler, einen Trainer und einen Formel-1-Fahrer. Wie es gehört für einen Fußballer.
Ja, okay, fair.
Sehr gut. Ich habe einen Spieler und einen Trainer, aber ich fand deine Idee eigentlich ganz gut. Wo wir eine Startelf vollkriegen würden, wäre, wenn wir auch die mit reinnehmen, wo wir uns entschuldigen müssen, weil wir viel zu hoch waren.
Genau.
Viel zu positiv.
Dass man vielleicht einen Hype auf die Leute gebracht hat, der nicht angemessen gewesen ist.
Also hier stand noch ein Shopping-Guide aus letzten Sommer rum, quasi mit den Namen drauf. Da war ein Name von mir drauf, den will ich nie wieder lesen, weil der ist überhaupt nicht aufgegangen. Nee. Ich sag mal, ich wollte nicht zu Gladbach reden und ich glaube, Gladbach war es und der spielt auf jeden Fall jetzt miserabel in der zweiten englischen Liga. Naja.
Okay.
Es gibt solche und solche. Entschuldigen muss ich mich rein sportlich bei Vinicius Junior, dem ich das.
Rein sportlich.
Ja. Gesagt habe, es ist ein Zirkuspferd, das sieht schick aus, aber es gibt keinen Output. Es gab Output, muss man sagen. Er hat Output generiert in den letzten Jahren. Das war eine klare Fehleinschätzung und ansonsten würde ich noch sagen, dass auch durch die Deutschlandbrille hindurch der Abgesang auch wahrscheinlich auch meinerseits auf Hansi Flick als Trainer in seiner Gesamtheit zu drastisch war, wenn man sieht, also wie er ja schon auch irgendwie auf einer spirituellen Ebene, würde ich fast sagen, Barcelona wieder wachgeküsst hat, dem wieder eine Identität gegeben hat, auf die auch, glaube ich, die Fans stolz sind, rein spielerisch. deswegen auch Hansi Flick hat eine kleine sogenannte Apology verdient.
Ich glaube, Hansi Flick hat sich einfach rausgestellt, dass der am besten halt ist, wenn er in der täglichen Arbeit ist mit Leuten. Und das ist eben für diese Art von Fußball eine intensive Betreuung.
Ja, man könnte meinen, die letzte Linie auf Höhe von 60 Metern zu haben, braucht ein bisschen Coaching und Feinarbeit.
Die riskanteste Abseitsfalle der Fußballgeschichte zu spielen. Man könnte.
Ist vielleicht nichts für Länderspiele.
Für 4 Wochen.
Ja, das hat sich so herausgestellt. Ich habe auch einen Trainer und das ist Christian Ilzer. Ich habe gerade Vorname ist mir entfallen. Christian Ilzer, wo ich nicht per se gedacht habe, das ist jetzt ein schlechter Trainer oder so. Ich habe ihm aber vor der Saison nicht zugetraut, diesen jungen, komplett umgekrempelten Haufen namens Hoffenheim-Mannschaft so konstant in die Spur zu bekommen oder so schnell auch in die Spur zu bekommen, dass die ganz schön offensiv spielen können, dass das gefällig sein kann. Das haben wir in der Vorbereitung gesehen. Ich habe aber viel mehr Inkonstanz erwartet. Wir müssen bis zum Ende der Saison warten. Stand jetzt muss ich aber mich bei ihm entschuldigen.
Okay. Bei mir ist es, ich habe schon mal gesagt, ich muss bei Florian Kohfeldt sagen, er ist nicht, wie von mir einst vermutet, der schlechteste Trainer Deutschlands mit der besten PR. Er ist auch nicht einer der Besten, aber er zeigt mit das, was er in Darmstadt jetzt macht, inzwischen seit...
Er ist ein normaler deutscher Trainer.
So ist es. Und da muss ich mich entschuldigen. Haris Tabakovic, natürlich ganz aktuell. Mhm. Ne, der hat mir richtig das Maul gestopft. Und Charles Leclerc ist mein Formel-1-Fahrer, weil vor anderthalb Jahren hat er eine Zeit lang oder vor 2 Jahren hat er die ganze Zeit Eigenfehler produziert. Und da habe ich irgendwann mal hier im Stream gesagt, ganz im Ernst, at this point overrated. Und heute, glaube ich, zweitbester Fahrer im Feld nach Max Verstappen.
In der NFL hätte ich tatsächlich einige, auch Spieler.
Ja, sag mal einen. Die größte Entschuldigung.
Sam Darnold, glaube ich.
Ja, aber das konnte auch keiner rechnen, oder?
Nee, aber trotzdem. Ich habe schon einige auch in der NFL schon abgeschrieben, die dann nochmal wiederbelebt wurden. Im Fußball.
Wurde eigentlich hier dieser Aaron Rodgers auch wiederbelebt?
Der hat sich so ein bisschen selber wieder belebt. Der
ist immer okay. Noch am Start auf jeden Fall. Der spielt immer noch?
Ja, aber ist letzte Saison.
Digga, wie alt ist der Mann?
42?
42. Aber ey, habt ihr die beste Story eigentlich aus der NFL dieses Jahr mitbekommen? Philip Rivers ist 44, ist mittlerweile Opa, ist nach 5 Jahren nach Karriereende wieder zurückgekommen und spielt Quarterback in der NFL.
Ich habe einen Podcast gehört und der lief nur so im Hintergrund.
Don't
und die talk? Reden über NFL, nee, Bill Simmons Podcast. Und der redet die ganze Zeit von Rivers und ich dachte die ganze Zeit, ich hab aber nicht, ich dachte, das kann nicht der alte, das doch. Ist ein richtiger, richtig lustiger Charakter auch für Rivers. Ja. 40 Kinder und 8 Religionen so.
Der hat tatsächlich 10 Kinder und ist mittlerweile Opa mit 44.
Und ich, das ist gerade für mich richtig, wie als du mir Cruella de Vil erklärt hast.
So mit 44 Opa, Leben durchgespielt, Digga.
Und Multimillionär. Und wisst ihr, was das
lustig ist? GG an Phil Rivers, Alter.
Ja, ich kenne ihn nicht,
aber GG an Phil Rivers.
Ey, aber es gibt eine Sache, die nach 5 Jahren.
War der gut dann jetzt?
Also
mit
der,
44?
Nein, aber
ich finde das so geil.
Alter. Ey, er hat sich gut verkauft. Es war nicht peinlich. Es war okay, sie hätten fast gewonnen im ersten Spiel. Er hat jetzt schon das zweite, wenn dieses Video rauskommt, deswegen, das weiß ich nicht. Im ersten Spiel hat er sich zumindest nicht blamiert. Sie waren nah dran. Aber was halt spannend ist, es gibt eine so eine Art Lebensversicherung von der NFL. Die läuft nach 5 Jahren nach Karriereende aus. Nämlich jetzt.
Oh, er hat sich also nochmal versichern lassen für 5 Jahre?
Ja.
Nice.
Der kriegt jetzt nochmal wieder neu.
Und das ist tatsächlich wichtig für viele von denen. Das ist ja so teuer in den USA.
Naja, und wie gesagt, 10 Kinder, ne?
Die haben natürlich Folgeschäden, die ja.
Also, der hat genug Geld, hoffentlich, verdient in seiner Laufbahn, aber trotzdem. Aber hier, Fußballer, Entschuldigung.
Ja, er hat damit knapp 3.000 Euro verdient mit dem Comeback, habe ich gerade gelesen.
Ja, easy.
Wettminimum irgendwie
oder so. Scott McTominay. Wir haben an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen.
Fair, fair.
Aber es ist einer der Spieler, wo ich auch wirklich schlecht drüber gesprochen habe. Wo ich gesagt habe, das ist kein Premier League-Mittelfeldspieler. Der hat da nichts verloren.
Es gibt so ein paar Namen, da zählt er auch dazu, macht man sich vor allem mitschuldig, einfach so, obwohl man nur so ein bisschen hingeschielt hat, trotzdem mit drauf zu kloppen. Weil ich kann nicht behaupten, dass ich jemals mich auf eine fundierte Art und Weise bei United mit Scott McTominay auseinandergesetzt hätte. Okay, ich schaue mir jetzt 90 Minuten McTominay an und versuche mal zu bewerten, was macht er da eigentlich?
Das stimmt,
es gleichzeitig. Es war einfach so, alle sagen, der ist scheiße, hahaha, Man United. Und dann
aber dann jedes durch. United-Spiel, was ich geguckt habe, mit ihm auf der 6,
ja.
Er war halt auch ganz oft nicht gut.
Weil er auf der 6 war, ja.
Genau, dass er in einer völlig falschen Rolle da eingesetzt wurde. Okay, das wusste ich nicht. So.
Das ist eine gute Beobachtung von dir und das ist ja auch, kann man gar nicht immer erwarten, aber ich finde dieses...
Man macht das manchmal.
Genau, manchmal ist man einfach nicht so richtig in der Lage, eine Situation so über den Tellerrand der Situation hinwegzuschauen und zu gucken, ist da vielleicht mehr drin und das liegt gerade eher an der Gesamtsituation des Vereins oder der Rolle, die er bekommt. Oder
aber was da, auch immer. Da war ich wirklich überzeugt, dass es spielerisch einfach nicht reicht, dass der nicht das Niveau hat.
Ja.
Und proved me wrong.
Er hat's. Weiter geht's.
Felix Z618 fragt, Moin, ihr müsst eine 11 aus euch dreien und euren Klons bauen. Einzige Voraussetzung, jeder von euch darf maximal 4-mal aufgestellt werden.
Okay, also Dennis Aogo hat mal gesagt, kleine Spieler auf die Flügel, große Spieler ins Zentrum, das bleibt für ihn immer die Regel. Wir haben nur eine Person, die also, als groß gilt.
Wir haben die Frage ja...
Wir müssen dich 4-mal aufstellen im Zentrum, Niklas.
Wir haben die Frage ja reingenommen, können wir mal ehrlich sein, weil wir die eben im Off durch sind und innerhalb von einer Minute die Antwort hatten.
Ja.
Und
aber eine gute Antwort.
Eine gute Antwort, genau. Ja. Wir spielen 4-4-2.
Ja.
Ich spiele beide Innenverteidiger und beide zentralen Mittelfeldspieler.
Ja.
Nico ist Doppelspitze und Torwart.
Dreimal bin ich da.
Also Torwart macht auch Sinn, weil du hast wahrscheinlich das beste Handling und den,
das
besten,
kann sein.
Und den auch, besten Bounce auch, wahrscheinlich auch. Gut, ne?
Aber Bounce könnte, ich bin ein bisschen größer als
Krüger. Ich bin Running Back und zu klein für Torwart. Ja.
Und Krüger ist der Schienenmann. Du bist sowohl linker, rechter Mittelfeldspieler als auch linker, rechter Außenverteidiger.
Finde ich gut. Ja. Weil mein linker
Alarm
ist...
Alarm auf den Flügeln.
Also... Mein rechter ist deutlich besser, aber mein linker kann zumindest mal einen sauberen Pass spielen und vielleicht auch mal aufs Tor schießen.
Also ich glaube, wenn man unter den Bedingungen der Frage das machen würde, ist das schon unsere Möglichkeiten maximiert. Ich glaube, besser kannst du uns nicht aufstellen.
Glaube ich auch.
Brauchen wir ein bisschen Speed im Zentrum? Wie schnell bist du?
Fragst du gerade den Mann, der gegen Lombardi zu spät kam?
Du kannst ja auch gut.
Ganz im Ernst kriegen. Nachdem du wie lange auf der Bank gesessen hast?
Du kannst ja beispielsweise das linke Mittelfeld ein bisschen invers interpretieren und dann musst du halt mit dem linken Flügelverteidiger ein bisschen aufschieben hin und da, aber das kannst du ja machen. Du kannst dir ja helfen im Zentrum. Oder ich lass mich fallen.
Also kein Speed. Keiner. Also wir können nicht hochspielen. Wir können nicht hochspielen.
Okay, wir stehen tief.
Wir müssen tief stehen. Nein, wir müssen
tief stehen. Und dann werde ich geschickt auf den Flügel.
Weil also, wenn wir können nicht hier an der Mittellinie stehen und dann lange Bälle in meinen Rücken, das geht nicht.
Eins.
Ja. Sehr gut, haben wir die Frage schon beantwortet. Ja. Machen wir weiter mit Tim Berliner. Tim Berliner fragt, hallo liebes Calcio-Team, wie sieht eure Überlegung aus, einen spezifischen Kanal für das Thema Frauenfußball zu kreieren? Ihr hattet das mal in einem Video erwähnt, vor etwas längerer Zeit. Inwieweit ist das ressourcentechnisch machbar und natürlich mit der Motivation, eventuell Mia und weitere Frauen ins Team bei Calcio dazu zu holen? Liebe Grüße aus Mainzer.
Soll ich mal anfangen und ihr ergänzt, wo es nötig ist?
Ja, dann fangen wir an.
Weil es ist ein Thema, das ja in den letzten Monaten auch immer wieder in den Kommentaren auftaucht. Und wir können ganz offen sagen,
nicht nur da.
wir haben im letzten Jahr händeringend versucht, das zu machen. Die ganz ehrliche Situation ist die, wir sind kein Unternehmen, das irgendwie dem das Geld aus allen Öffnungen schießt. Und das Projekt Kanal für den Frauenfußball ist in erster Linie mal ein Subventionsprojekt. Das müssen wir erstmal durchfinanzieren. Und wir haben im letzten Jahr mit mindestens 3 großen Unternehmen gesprochen, in dem Versuch, da eine Partnerschaft aufzubauen, damit wir den Content-Rahmen geben können, aber eben nicht Gefahr laufen, weil das ist einfach ein realistisches Szenario, uns da so dermaßen zu verheben finanziell, dass es Calcio Berlin irgendwann nicht mehr vielleicht gibt. Und eine Sache, die da eben auch mit reinspielt, ist, was muss man da finanzieren? Naja, keiner von uns dreien wird diesen Kanal hosten können. Wir können da als Gast auftauchen, aber wir sind einfach keine Expertinnen für Frauenfußball.
Und es bräuchte dafür gänzlich neue Gesichter, die in irgendeiner Form angestellt werden müssten. Es müsste dann drumherum Produktion, Schnitt organisiert werden, gegebenenfalls auch nochmal redaktionelle Zuarbeit. Ja. Da hängt einfach extrem viel dran, was wir ja auch schon aus der Praxis unserer eigenen Arbeit mit unserem Hauptkanal kennen und auch den Zweikanal mittlerweile. Und du hast ja schon gesagt, die Realität ist einfach, das ist aus uns selbst heraus nicht stemmbar, nicht finanzierbar, das ist nicht darstellbar für uns. Und wir haben den Versuch gemacht, da in Kontakt zu treten und Leute zu finden, die das, oder Unternehmen zu finden, die das in einer Partnerschaft mit uns aufziehen wollen. Das ist bisher noch nicht passiert. Und ich glaube, so ehrlich kann man sein, solange das nicht passiert, werden wir das in der Form auch nicht umsetzen.
Wir können einfach nicht. Das ist also die ganze Wahrheit. Ja? Und ja, mal gucken, vielleicht ändert sich das in der Zukunft. Es bleibt für immer ein Thema, auf das wir Lust haben und das wir gerne abbilden würden. Aber es müssen einfach für uns ein paar Parameter gegeben sein, sonst können wir es nicht machen. Ne?
Ich habe da nichts hinzuzufügen. Erinnert mich daran, dass ich da noch diesbezüglich eine Idee habe.
Ja, okay.
Die ich noch nicht geäußert habe. Die auch jetzt nicht on air äußern werde, aber über die müssen wir sprechen.
Ja.
Erstmal sprechen wir über die Frage von Lukas Esser. Mahlzeit. Einmal ein Kommentatoren-Ranking bitte. Grüße aus Xanten. Ich habe jetzt gesagt, wir machen eine Top 3.
Ja.
Platz 3.
Xanten ist eine dieser Städte, wo man. Ist ja in NRW, oder?
Das ist so schweizerisch,
denke ich. Aber weil Xanten klingt nämlich wie eine Stadt, die nicht in NRW ist. Aber ich glaube, es ist in NRW.
Also, wenn ich das Bild hier bei Google ansehe, dann wird das nicht in NRW sein.
Klassisch NRW.
Doch, ist es! Ist es! Das ist wirklich
die direkt. Die Geografen schlagen wieder zu.
Ja. Aber die administrative Region Düsseldorf
ist das. Hey, aber das erste Bild, was man hier sieht, Nico.
Sieht nicht xantig aus.
Das sieht nicht nach NRW aus. Das sieht nach Bayern aus, Franken oder so.
Pittoreske Stadt irgendwo. Also
voll gemein, als wäre NRW alles nur grau von Kohle und Drecksloch.
Also, ich finde es auch völlig krank, dass Göttingen nicht in Baden-Württemberg liegt.
Ja, vom Namen her.
Bis heute finde ich das völlig krank, dass Göttingen einfach eine ostdeutsche Stadt ist.
Solingen, die Messerstadt.
Ja.
Das muss in Baden-Württemberg liegen. Ja, was ist das für ein Quatsch?
Alle Ingen.
Das ist ja genau. Ingen ist Bavü. Ist
doch alle Ingen müssen.
Also bei Solingen hätte ich es gewusst, da war ich schon mal. Bei Göttingen.
Aber es gehört dahin.
Aber Göttingen ist doch nicht Osten.
Doch.
Nein, Göttingen ist neben Kassel.
Ja, aber das ist quasi aber, Osten.
Nein. Das ist auf der Höhe von Hannover.
Das ist spirituell Ostdeutschland.
Das ist hier ist Hannover. Das ist nicht mal ansatzweise im Osten.
Das ist in meinen Augen.
Das ist westlich von Braunschweig, von Wolfsburg.
Ja, auch das.
Ist Wolfsburg also, Osten?
Nah dran.
Ja. Also nah dran.
Es ist wirklich an Kassel der Grenze.
Relativ
nah dran, also für mich ist das alles spirituell Ostdeutschland.
Göttingen ist Niedersachsen demnach, ja?
Ja.
Okay. Also ich kann jetzt nicht
irgendwas
sagen,
mit Sachsen. Also.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das 100% sicher gewusst hätte.
Also.
Ich auch nicht.
Kommentatoren-Ranking, Top 3, Platz 3.
Ich sag ehrlich.
Jan Platte.
Nee, sticht nicht. Aber
Mario Rieke.
Finde ich gut. Kenne ich persönlich. Sehr netter Dude. Und einer der Kommentatoren, bei denen ich ernsthaft manchmal lachen muss.
Ja, ich finde auch.
Weil der hat manchmal so Momente. Hat
einen guten Humor. Ist auch der so manchmal auch so sagt, Sachen sagt, wie ich grüße den und den und sowas. Also der so ein bisschen auch die Social-Media-Lingo so spricht.
Da kommt auch mal ein Kokslein-Gag. Aus dem Nichts.
Ja.
So völlig unerwartet. Super Typ.
Also ich habe Platte auf der 3, weil der einfach über ein brachiales Organ verfügt. Ja. Also, und das auch einzusetzen weiß. Ist so manchmal an der Grenze zum einen Tick zu viel.
Ja.
Aber in den meisten Fällen, also wenn ein spektakuläres Tor fällt, dann habe ich nie was dagegen, dass Jan Platte das kommentiert.
Da gehe ich zu 100% mit. Ich bin immer enttäuscht, dass der Mann volles Haar hat mit dem Namen.
Fair,
Aber wirklich guter, also ich mag die Stimme auch, ich kann da gut zuhören. Ich habe auf Platz 3 Und das ist neu und das ist mir aufgefallen, als wir über unsere Awards gesprochen haben, ja, über das Halbfinal-Rückspiel Barca gegen Inter. Da habe ich mir nochmal die Highlights angeguckt und da war der Live-Kommentar von Jonas Friedrich dabei. Der ist und auch Jonas gut, Friedrich ist einer, der häufig in der damals noch Sky-Konferenz dabei war.
Und mittlerweile viel bei Prime, ne?
Genau, und jetzt macht er Champions League bei Prime mit Hövedes zusammen. Ja. Und das Duo mag ich gerne. Und Jonas Friedrich hat das damals so gut kommentiert. Das habe ich damals gedacht und jetzt noch mal, als ich die Highlights geguckt habe.
Verstehe ich. Vor allem, ich kenne einen der Leute, der da unter anderem auch zuarbeitet im Hintergrund, in der Aufbereitung, Analyse. Und ich finde auch, dass, also wie du gesagt hast, Friedrich Hövedes ist ein sehr gut harmonierendes und funktionierendes Duo.
Jan Platt ist meine 2. Habe ich eben schon gesagt?
Weiß ich nicht. Nee, hast du
nicht gesagt? Aber ist meine 2.
Ja, ich bin so ein bisschen am Struggeln, sage ich ganz ehrlich. Ich habe einen Turnaround bei Marco Hagemann bekommen. Also es gefällt mir jetzt wieder deutlich besser, weil ich war ja da sehr genervt während der RTL-EM-Qualifiers von ihm.
Da sage ich immer, er wurde von Stefan Freund da in eine Richtung gepusht, die nicht gut für ihn war.
Weil er war nämlich bei...
Aber Stefan Freund ist ein super Typ.
Ich widerspreche. Ich höre Hagemann und Freund gerne. Ich finde das gemütlich. Das ist mir
klar, dass du
Ich finde das gemütlich, ich finde das irgendwie entspannt, ich finde, ich mag das.
Ich fand Hagemann bei der EM24 richtig gut.
Er ist meine 2.
Ja, er ist meine 2.
Ja. Ja. Ich habe, wahrscheinlich dann auf 4 hätte ich ihn.
Ja.
Platz 1?
Für mich undisputed.
The GOAT.
The GOAT.
Ist Wolf-Christoph Fußbrecher?
Ja, ist der GOAT.
Das ist der GOAT. Das ist nicht mal knapp. Ich liebe seinen Topspiel-Kommentar, ich liebe das Duo mit Lothar Matthäus.
Ja, doch. Ah, ja, mittlerweile harmonieren die einfach so, so gut und haben auch einen Humor irgendwie gemeinsam gefunden. Am Anfang fand ich es ein bisschen holprig.
Lothar, schnellster Spieler.
Ja, das war so gut. Spot on.
Ja.
Ich habe ja bei Eintracht gegen Bayern, habe ich ja die Eintracht FM gemacht, also Eintracht Clubradio. Und da saß ich so versetzt eine Reihe hinter denen und ich sag euch eine Sache und ihr wisst, ich mag diesen Begriff nicht. Wolf-Christoph Fuß hat Aura beim Kommentieren.
100%.
Da ist eine Persönlichkeit da.
Und das hörst du.
Genau.
Das hörst du und ich finde, bei Wolf Fuß ist die perfekte Mischung aus einer Stimme, der ich gerne zuhöre, in den richtigen Momenten emotional und laut werden, also, weil es gibt welche, die machen das viel zu häufig.
Ja. Er hatte alle Voraussetzungen, dieselbe Kurve, Trajectory zu nehmen, die ein anderer deutscher Kultkommentator genommen hat.
Ja.
Vor so viel Selbstbekultung und geiler Sprüche einfach abzudriften in eine Richtung, die irgendwann nicht mehr ganz so geil ist. Und ich finde, er hat wirklich meisterhaft das geschafft, obwohl er es in sich hat, sich selbst so zu zügeln, dass es immer in einem Maß ist, das total, total vertretbar ist.
Das ist nämlich mein dritter Punkt. Das richtige Maß an einem guten Spruch. Und auch nicht welche, die sich unbedingt wiederholen. Also ich habe, wie viele Spiele haben wir schon geguckt mit Wolf Fuß? Klar, vielleicht ist mal was ähnlich, aber es sind immer oder regelmäßig ein guter neuer Spruch mit dabei, der lustig ist. Oder der macht so geile Metaphern auf.
Ja.
Also weißt du, wie er Dinge umschreibt, on the fly. Und das finde ich großartig. Irgendwas wollte ich noch kurz sagen. Ach so, ich weiß, warum das so ist. Ich glaube, Wolf Fuß ist deutlich weniger auf Social Media unterwegs und liest deutlich weniger Kommentare auch über sich als der von dir genannte.
Ja, das kann sehr gut sein. Ich finde auch, du hast einen wichtigen Punkt genannt, weil man neigt immer, das merke ich ja schon bei mir in einem Rahmen, der ja nicht live kommentiert, aber über Fußball redet, man neigt sehr dazu, seine eigenen Phrasen immer wieder abzuspulen, immer wieder dieselben
Gags und sowas zu machen, Fall. Und
dieselben Sätze. Und da finde ich auch, er hat eine gute Regenerationsrate, sage ich mal so, was frischen Kommentar betrifft.
Und ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt aktuelle genommen, wenn wir jetzt so historisch gemacht hätten, hätte ich wahrscheinlich trotz aller Makel und Fehler bei mir noch irgendwo Bela Reti drin gehabt,
zumindest in den Top. Ich tatsächlich auch, aber das ist, glaube ich, voll romantische Verklärung inzwischen, aber ich
total.
Aber ich glaube, dass hinten raus wurde es halt ein bisschen konfus.
Aber selbst da hätte ich, glaube ich, in einer All-Time aus meiner persönlichen Wahrnehmung immer noch Wolf Fuß auf der 1. Ich würde wirklich so weit gehen, in meiner persönlichen Welt ist es der deutsche Kommentatoren-Goat.
Gehe ich zu 100% mit.
Ich wehre mich auch nicht.
Wir sind ja auch mit ihm aufgewachsen. Kurz abpassen, weil es gibt einen, wenn wir jetzt bei historisch
Werner Hansch.
Nee.
Fritz von Turn und Taxis.
Nee,
auch nicht. Ey, das ist so geil, Mann. Fritz von Turn und Taxis, der Name ist Programm bei dem, ne? Könnt ihr euch daran erinnern, der hat irgendwann mal bei Sky das, quasi, die müssen ja ihr Alternativprogramm bewerben. Und dann hat er gesagt, du merkst ja, dass es ein Adliger ist, weil er sagt einfach, ja, und wenn die Verlobte, die Ehefrau im Salon sitzt und was anderes sehen will, so hat er das Programm angeguckt. Das ist so gut.
Es gibt nämlich einen Namen, der, glaube ich, im Nachhinein aufgrund seiner Personality so im Standing gelitten hat. Aber als Kommentator fand ich ihn sehr, sehr gut. Marcel Reif.
Ja, ist fair.
100%. Marcel Reif hat Spiele wunderbar kommentiert.
Es war großartig.
Er ist einer der beiden Stimmen der größten wahrscheinlich Sternstunde, die es jemals im deutschen Kommentieren gab. Also ja. Dieses Günther Jauch, ja. Marcel Reif den Grund um das abgebrochene
das
Tor.
Das erste Tor ist bereits gefallen in Madrid. Jawohl.
Ja. Der war großartig. Wir hatten den mal.
Richtig, das zu sagen, ja.
Wir hatten den damals beim Radio hatten wir hin und wieder so Redaktionsgespräche, wo jemand kommt, eine Persönlichkeit kommt aus dem Medienbusiness. Und du den Fragen stellen kannst, die niemals veröffentlicht werden. Wirklich so hinter verschlossenen Türen. Deswegen werde ich da jetzt auch natürlich nicht ins Detail gehen. Aber ein ganz spannender Charakter. Auch extrem viel Aura. Unglaublich viel Aura.
Ja, glaube ich, ja.
Auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und wie er das ausstrahlt. Ich stimme mit vielem nicht überein, was er heutzutage von sich gibt.
Aber leider hat er das gemacht, was wir alle auch machen werden, den Weg aller alten weißen Männer gehen und hinten raus viel Quatsch reden. Aber naja.
Ich habe mir jetzt lange nicht mehr zugehört, aber ich finde auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass du ihn ansprichst. Weil wenn wir über historisch reden, ist Marcel Reif auf jeden Fall einer der also der gehört fast auf den Mount Rushmore der deutschen Kommentatoren.
Nein, nicht fast. Ich würde sagen, der gehört auf
der jeden gehört Fall. Darauf,
ja. Ich würde sagen, das ist sogar die zweite Nennung, die du eigentlich tätigen musst.
Ich habe neulich ein schönes Video gesehen, weil Gerd Rubenbauer war ja auch, hat uns auch ja auch auch geprägt. Ja. Und der hatte einen ganz glorreichen Moment, als eingeführt wurde, dass die Nachspielzeit angezeigt wird. Vorher wurde das nie angezeigt, sondern es wurde einfach, der Schiedsrichter hat einfach nachspielen lassen und dann irgendwann abgepfiffen. Sondern wird das angezeigt und dann hält er eine 1 hoch. Bei der, ich weiß nicht, WM 94, glaube ich, oder so. Ja, stimmt, hab ich auch gesehen. Hält er eine 1 hoch und Gerd Rubenbauer sagt, und jetzt wechselt er den Torwart aus. Großartig.
Das war so geil, Mann.
Prinz Riese fragt oder schreibt, Gude und Moin, was sind eure drei Highlights des Jahres? Auf dem Platz, neben dem Platz und im Bezug auf den Kanal Calcio Berlin. Vielen Dank für euren Content und frohes Fest. Grüße aus dem Venedig-Westfalens. Soll ich anfangen?
Ja. Fang mal an.
Neben dem Platz, ich habe mich verlobt. Das war ein guter Moment. Mhm. Auf dem Platz, Halbfinale, nee, was heißt Halbfinale? Was waren das? Letzter Spieltag Baller League.
Ich hab's auch.
Es war halt einfach crazy. Ich weiß nicht, ob ich emotional mal so explodiert bin.
Wir haben ja auch sowas nie erlebt.
Calcio Berlin, komme ich später in eine andere Frage zu.
Okay, fair. Also, wir überlappen uns sehr, kann man sagen, weil also für mich auf dem Platz ist es auch tatsächlich das. Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist ja auch fair.
Ich habe auch nichts anderes.
Ja. Also, ja. Wir haben halt in der Season 3 in dem Spiel, was wir gewinnen mussten, um ins Final Four zu kommen, lagen wir zur Pause 6-1 hinten und haben das am Ende 8-7 gewonnen.
Hey. Tschüss. Hey. Ja, das war eine gute Interpretation von der gegnerischen Mannschaft in Halbzeit 2.
Ja, die sind
Games das, was passiert ist. Den musst du zudrehen hier.
Ja. Die sind nämlich in sich zusammengefallen und Kevin Wegen hat da 8 Tore für uns gemacht. Ja. Also es war beispiellos, völlig absurd und also so hautnah war ich halt noch nie an einer irren Comeback-Geschichte dran. Und auch wenn es jetzt nicht der größte Rahmen war,
für uns persönlich hat es sich
in dem Moment einfach sehr groß angefühlt und von daher ist es auch
da. Wir werden in unserer irgendwie aktiven, irgendwie Finger mit drin Karriere nie wieder so einen Comeback-Moment erleben. Nie wieder, ganz einfach.
Ja, das ist. Genau, 100%. Also wirklich nur persönlich, wenn man es jetzt größer macht, dann ist für mich natürlich der HSV-Aufstieg, den man hier noch erwähnen sollte, aber. Ich hatte einige emotionale Momente.
Kennst du das, wenn man so jemanden hat, so im Freundeskreis, der immer einen draufsetzen will, wenn man was erzählt und dann hat er auch noch was Krasseres? Ja, bei mir ist es neben Platz, ich habe geheiratet.
Ja, sehr gut. Ich verlobe, geheiratet. Ja.
Bei mir ist es halt, dass ich mir einen Wunsch erfüllen konnte und Eigentum besitze. Das war einfach eine Sache, die eine meiner größten Ziele in meinem Leben und dass ich das dieses Jahr auch dank Calcio Berlin und dank allem, was wir seit Jahren hier machen oder vor allem deshalb oder eigentlich ausschließlich deshalb machen konnte, ist für mich ganz, ganz toll und für mich da der Highlight. Und auf dem Kanal bin ich einfach, das Highlight übrigens, bin ich super glücklich, dass wir Hall of Fame irgendwie auf die Straße bekommen haben. Dieses Ding hat so über uns gewabert, war irgendwann fast eine Drohkulisse, weil man sich nicht mehr rangetraut hat, war irgendwann viel größer gedacht und dann viel kleiner und am Ende ist es alles scheißegal. Ich bin einfach froh, dass wir es machen, weil mir das Format einfach unglaublich Freude bereitet.
Und das ist auch meine Wahl beim Thema Highlight in Bezug auf den Kanal. Ja. Also es kommt nochmal eine andere Antwort gleich.
Stimmt.
Bezüglich Videos, Dinge, die besonders Spaß gemacht haben. Aber Hall of Fame ist das Highlight, weil ich auch sagen würde, das liegt ja so lange schon in der Schublade und dieser Raum, in dem wir es ja aufzeichnen, der war so lange einfach. Ja. Also
wir haben neulich ja die Talentskalender-Videos angeguckt. Das war das erste Mal, dass wir diesen Raum, als er fertig war, benutzt haben, ohne viel zu zeigen. Ja. Aber wir brauchten einen anderen Aufnahmeraum. Das war vor einem Jahr im Dezember. Ja. Und da war der schon länger fertig.
Da war das Studio schon fertig. Wir haben die erste Probeaufnahme gemacht im alten Studio.
Stimmt.
Wir haben eine Probeaufnahme im alten Studio gemacht. Also, wir reden von vor 4 Jahren oder so.
Genau, es hat aber sehr lang gedauert und es ist aus verschiedenen Gründen einfach die Zeit gebraucht, die es gebraucht hat. Und deswegen ist es auch ganz klar mein Highlight. Du hast ja gesagt, du kommst da später drauf zurück.
Ich nehme auch das hier und nehme später was anderes.
Okay, und dann sind wir durch mit der Frage.
Dann sind wir schon durch und kommen zur nächsten Frage, die kommt von The Opolm. Moin, wenn ihr in die Zukunft blickt, was erhofft ihr euch für Calcio Berlin, aber auch für euer Privatleben? Oder was wollt ihr in eurem Privatleben noch erreichen, auf kurze oder auch lange Sicht? Wir hatten gerade den Blick nach hinten, jetzt der Blick nach vorne.
Ich kann mal anfangen. Also in Bezug auf den Kanal glaube ich einfach, dass ich das qualitativ weiterentwickeln möchte. Also ich habe schon das Gefühl, dass so sich mein Blick auf Fußball, dass der besser wird, dass der schärfer wird, ich Dinge beobachte, wahrnehme, die ich vor 2 Jahren nicht wahrgenommen habe und vor 5 Jahren erst recht nicht, dass das so weitergeht und sich auch in dem Content widerspiegelt, den wir machen. Und ansonsten halt, also würde ich mir wünschen, dass wir gut altern. Also wir machen es ja jetzt schon ein paar Jahre und ich würde es gerne noch ein paar weitere Jahre machen und dass wir einfach gut altern, auch mit unserer Community gemeinsam, und da gehört für mich auch dazu, das ist ja auch schon ein bisschen angelaufen, dass wir es schaffen, irgendwie auch Leute nachkommen zu lassen, die halt ein bisschen jünger sind, die einen anderen Blick reinbringen, weil das kann man auch ganz klar, glaube ich, sagen, dass es ja total gut tut, offensichtlich, dass das so ist, und dass wir das schaffen, einen guten Altersprozess für Calcio Berlin zu begleiten, das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch diesbezüglich.
Ja, das ist bei mir auch ganz oben, weil ich einfach, weißt du, ich merke an mir selber, ich bin im Alter, wo man darüber nachdenkt, dass man älter wird, und diesen Satz, ich werde das nicht ewig machen können und sowas, den sage ich, seit ich damit angefangen habe. Ja. Und bis jetzt kann ich es machen und ich wünsche mir, dass es noch so weiterläuft. Und zu deinem Satz, zu dem, dass wir uns weiterentwickelt haben, ich finde, wir haben die bestausgebildetste, ist einmal jetzt kurz ein bisschen eingebildet, aber ich finde, wir haben die best fußballgebildetste Fanbase oder Zuschauerbase, die in Deutschland so rumläuft. Und das ist Fluch und Segen, aber vor allem Segen, weil wir uns daran weiter messen lassen können. Und ich hoffe, dass wir dem
gerecht werden. Es ist wenig Raum da, um
Quatsch mal, zu nehmen.
Wir können keinen Quatsch. Ja, um die Zügel ein bisschen locker zu lassen, auf jeden Fall.
Wir können nicht blind in alle Formate, in irgendwelche Formate reinspazieren, ohne dass es irgendjemand sehr schnell merkt.
Und ganz im Ernst, das ist ein Standard, den wir mit euch zusammen aufgebaut haben, und ich finde das richtig cool. Und ich hoffe, dass wir dem weiter gerecht werden.
Hast du noch was für
Kanal? Ich habe Privat und Kanal zusammen, und das läuft unter der Überschrift Balance. So würde ich es mal nennen. Also eine Balance finden, dass wir das möglichst lange so weitermachen können. Ja. Was so Work-Life-Balance angeht, was alles hinter den Kulissen angeht. Ich meine, wir haben jetzt schon wirklich viel gemacht, damit wir ein bisschen den Kopf frei haben, nur für Content. Es arbeiten ein paar Leute hinter der Kamera, die so viele andere Dinge einfach abnehmen. Und dass wir da insgesamt eine Balance reinbekommen.
Ja.
Wo wir unsere Energie lassen, wie viel Energie wir in den Content stecken können, was am Ende dabei rumkommt. Weil es gab eine Phase dieses Jahr, glaube ich, wo wir sehr viel Energie reingesteckt haben, aber wenig bei euch da draußen ankam, aus welchen Gründen auch immer. Und das lag halt auch viel, weil wir viele andere Dinge im Kopf haben. Wir haben alle noch unseren Podcast, der auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und da eine Balance reinkriegen, Aufgaben, Energien gut verteilen, ich glaube,
da haben wir auch noch Luft nach oben. 100%. Also wir haben uns da jetzt schon ein bisschen entwickelt in den letzten halben Jahr, würde ich sagen, aber definitiv Luft nach oben, unsere Energie noch effizienter zu leiten und in die richtigen Bahnen zu lenken.
Du hast, glaube ich, vor einem Jahr gesagt, du hattest noch nie so ein anstrengendes Arbeitsjahr.
Ja.
Mit EM und allem, was dazugehört. Ich hatte das dieses Jahr. Also ich verliere nicht meinen Koffer in der Bahn ohne Grund.
Hast du eigentlich wiederbekommen?
Nee, noch nicht.
God damn.
Noch nicht.
Aber ja.
Also weißt du, ich bin wirklich dieses Jahr am absoluten Limit.
Ja.
Und das merkt man da draußen nicht, weil die Zahl der Videos gleich bleibt oder so, ne? Aber ich bin wirklich dieses Jahr, das war so anstrengend für mich, und da eine Balance reinzubekommen.
Es ist ja auch wirklich eine fiese Disbalance dann zeitweise, du hast es gerade schon gut beschrieben. Wir haben so viele Projekte, an denen wir auch noch irgendwie arbeiten, die nicht in Videos münden.
Genau.
Und dann siehst du ein paar Kommentare, die völlig okay sind, wo du sagst so, ey, der Output ist jetzt aber gar nicht so krass gewesen die letzten Wochen. Das ist völlig in Ordnung, weil daran müssen wir uns messen.
Weil es ja faktisch auch stimmt, ne?
Genau. Aber du sitzt zu Hause und denkst,
ich arbeite genauso viel wie vorher.
Ich hab
jetzt nicht Däumchen gedreht.
Ich fand auch 2025 war phasenweise rough, aber ich finde auch, wir haben wirklich, wirklich gute Schritte in die richtige Richtung da getan.
Es ist spannend, dass dann dein Blick darauf so ist, weil für mich ist es nicht so, also für mich war 25 nicht so anstrengend wie 24. Ja. Und das ist ja kurios, weil ja irgendwie das mein erstes Jahr war jetzt auch, in dem ich Arbeit und auch Vater sein zum Beispiel vereinen musste, so, was ja auch nach wie vor noch Auswirkungen hatte, so auf wie viel schläfst du etc. pp. Und wo man meinen könnte, okay, das ist ja Zusatz.
Ja.
Ballast so obendrauf, aber das ist auch wahrscheinlich so, aber ich ziehe daraus halt im Umkehrschluss so unfassbar viel Energie, Motivation und Antrieb, dass ich das Jahr eigentlich so auf einer, ja, Energielevel-Basis eigentlich ganz gut hinbekommen habe soweit, so was privat angeht. Ich habe halt wirklich, ich habe eigentlich nur, also neben den offensichtlichen Dingen, Gesundheit für mich und alle Menschen,
Zeit für die Familie natürlich auch,
die ich so liebe, habe ich eigentlich nur drei Dinge, die ich so privat noch auf meiner Bucketlist habe von Dingen, die ich noch erreichen möchte. Und das ist Eigenheim, das, was du schon hast.
Ja.
Weil es einfach bei uns in der Familie immer ein Thema war früher. So ein kleines Sommerhäuschen in Dänemark irgendwann mal.
Ja.
Und ansonsten noch mehr Kinder. Mehr habe ich nicht. Das ist alles, ja, was ich will vom Leben. Und neben dem Gesundheitskram. Und ansonsten bin ich durch.
Fair enough.
Ja. Das ist witzig, es überschneidet sich zu großen Teilen. Weil das Eigenheim, ich arbeite eigentlich, seit ich denken kann, auf eine Sache hin, nämlich ein Haus am Waldrand.
Dass wir das alle so als so einen Triebfaktor haben in uns.
Haus am Waldrand, wo ich mindestens zwei Hunde beherbergen kann, Hühner und noch irgendwas.
Aber Hühner am Waldrand ist gefährlich mit der Fuchsbombe.
Ja, hast du recht. Ja, das überlege ich mir dann vielleicht.
Machst du noch einen Jagdschein dazu, ne?
Ja, vielleicht nicht am Waldrand, aber in der Natur, sagen wir so.
Ja.
Das Haus ist bei mir in Südschweden.
Ja.
Ist jetzt aber kein zwingender Punkt. Und bei mir nicht mehr Kinder, aber irgendwann.
Aber gut, wenn du in Norddänemark bist und du in Südschweden, da könnt ihr
euch besuchen. Ja. Wobei, wir wären auch eher im Mittel- bis Süddänemark. Also ganz so weit nördlich wären wir, glaube ich, am Ende des Tages auch nicht. Ich glaube, mit dem Eigenheim ist, glaube ich, einfach ein universaler Menschentraum. Ja. So. Also einfach so was für sich zu haben.
Die Unabhängigkeit, die
es
so bedeutet, ein
bisschen. Also das kann ich schon, also halte ich für ja sehr auch universell.
Es ist ja auch dieses, wir haben jetzt jahrelang in Großstädten mittendrin gewohnt. Irgendwann ist das auch viel, was auf dich einprasselt. Viele Eindrücke jeden Tag. Und da einfach mal so auch die Ruhe zu haben irgendwo oder diese Aussicht.
Es klingt jetzt super boomermäßig, aber ich merke einen Riesenunterschied in meiner, so in meiner Gesamtausgeglichenheit in meinem Leben auf jeden Fall. Und ich merke, dass ich, wenn ich bei mir in die Straße einbiege, merke ich, dass so, der Druck des Lebens fällt so ein bisschen ab.
Ja. Nächste Frage kommt von Anthony. Gute, passend zu Weihnachten hat jeder von euch einen Wunsch frei. Was wäre die eine Sache, die ihr an der aktuellen Bundesliga ändern würdet? Grüße von da, wo ich herkomme. Und schöne Feiertage.
Finde ich gut.
Also ich bei meinen, finde ich irgendwie genial, muss ich sagen.
Ist cool, weil da schreibt jeder Grüße von da, wo ich herkomme.
Ich mach's kurz. Am Ende des Tages, ich würde einfach nur Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim aussortieren und durch Traditionsvereine ersetzen. Oder einen Bayern-Koeffizient einbauen, aber das ist ein längeres
Talking Point. Ich hab extra dich gefragt oder euch gefragt, was ihr nehmt, weil dann wusste ich, das muss ich nicht auch noch nehmen, weil ich finde auch, das ist so eigentlich fast Prio 1. Wenn das gegeben wäre, ich habe es genommen, Bayerns Einnahmen um die Hälfte reduzieren. Nicht auf so eine, wir bestrafen die Art und Weise, sondern
das ist jetzt am Tegernsee abgehen.
In meinem Paralleluniversum, in meiner Fantasie, ist es einfach auch gar nicht so, dass die Bayern einfach nicht so viel Geld haben, wie sie haben.
Bitte!
Weil die können von mir aus immer noch, ich finde es okay, dass die Liga so den Favoriten hat.
Ja.
So die Mannschaft, die es zu schlagen gilt. So diese, aber das nicht, waren die Bayern schon lange,
Aber
ich finde, so in einem gesunden Verhältnis können von mir aus von 10 Meisterschaften 6 an die Bayern gehen. Mhm. Das finde ich okay.
Ich wollte sagen, 3 nicht, weil jetzt, ich habe 3 hochgesagt, weil ich sage 3 nicht, aber dann 4 nicht, das ist
wie
absolut fein.
Wie wir schon abgestumpft sind. Als wir aufgewachsen sind, gab es in 6 Jahren gab es 3 Bayern-Meisterschaften.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich würde sagen, wenn du mir jetzt geben würdest, für den Rest meines Lebens pro 10 Jahre nur 6 Bayern-Meisterschaften, ich würde es nehmen. Also das wäre, also es ist ja ist sogar unrealistisch, das zu denken heute.
Das würde ich sofort nehmen, das ist super unrealistisch.
Ja, meins geht in eine ähnliche Richtung, ist glaube ich vielleicht ein Ticken realistischer, als den Bayern einfach die Hälfte wegzunehmen.
Ja.
Den anderen mehr geben quasi. Eine Umstrukturierung der TV-Gelder ist für mich das, was die Bundesliga auch im internationalen Vergleich wieder besser machen würde. Wenn man sich wirklich nicht irgendwie mit den anderen messen will und 50+1 behalten möchte, was wir persönlich alle wollen, aber wer weiß, ob es nicht irgendwann dann doch fällt. Wenn man das behalten will und wenn man wirklich den Fokus darauf legen will, okay, lass die anderen halt machen, dann stinken wir vielleicht international früher oder später ein bisschen mehr ab, aber wir machen ein geiles Produkt, dann musst du dafür sorgen, dass die Bundesliga eng und kompetitiv bleibt. Das ist sie aktuell nicht, die Schere geht mega weit auseinander und deswegen
und
TV-Gelder auch vor allem danach bewerten, wie viele Leute sind denn für die TV-Einnahmen oder welche Vereine sind für die TV-Annahmen am meisten verantwortlich? Und das sind nicht Leipzig und Hoffenheim, das sind größere Vereine, die viele Leute gucken.
Und der Blick ist ja fast zu kurz, weil es geht ja meistens dann um das Thema die Spitze, so enger Meisterschaftskampf. Es ist ja ehrlicherweise auch nicht ideal, dass wir gerade eine Situation haben, wo kein SGE-Fan sagen würde, wir spielen eine gute Saison, aber man hat trotzdem irgendwie 6 Punkte Vorsprung auf Platz 8. Weil das Gefälle gibt es ja auch schon mittlerweile. Genau. Zwischen den ersten 6, 7 und dann dem Rest der Liga. Also,
Das Champions League-Geld, ne? Das merkst du halt schon. Die Eintracht hat zweimal Champions League-Geld kassiert in den letzten 5 Jahren und sofort verändert sich die Kaderqualität, die Anspruchshaltung und das ist schon giftig.
Und das soll ja auch, soll ja auch so bleiben. Du sollst ja natürlich noch für die Leistung belohnt werden. Und wenn du international spielst, sollst du mehr Geld kriegen als alle anderen. Aber dann muss man das nationale Geld enger, also das, die Range enger machen, kleiner machen, um einfach für eine höhere Kompetitivität zu sorgen. Gut, nächste Frage.
Yes.
Wir haben, das ist die letzte Frage.
Okay.
Jens der Dritte fragt, moin.
Die anderen zwei. Was haben wir mit Lamine Yamal zu tun?
Nix. Jens der Dritte schreibt, moin, hier das Calcio Berlin Wrapped 2025. Oh. Wir gehen die alle nacheinander durch. Hier sind jetzt mehrere Fragen dabei. Wir fangen an mit, welches war euer Lieblingsvideo/Stream? Da kann ich mal vorlegen, weil das ist eins vom Anfang des Jahres.
Ja.
Und es ist das Calcio Berlin Video. Das ist wirklich sehr egoistisch, weil da war ich alleine. Aber es ist das, auf das ich am meisten stolz bin, seit ich Content mache. Es ist ein, wie spielt eigentlich? Zu Nottingham Forest. Mhm. Es ist ein ultra nerdiges Taktikvideo, dass fast 250.000 Leute geguckt haben.
Ja. Das ist geil.
Das ist geil. Dass ich mit diesem Nerd-Taktik-Kram also 250.000 Views in irgendeiner Form erreiche.
Nach allen Maßstäben, nach allem, was wir normalerweise wissen über unsere Arbeit, hätte das nicht passieren dürfen.
Nein.
Also,
wir planen bei, das sind so Videos, wo wir immer so ein bisschen so sagen, das ist ein Service, weil wir das machen wollen, wir finden, das steht uns gut, aber das muss nicht super performen.
Und vor allem, also ja, das sind keine Videos, wo wir machen, okay, die explodieren vielleicht in Views, sondern weil wir sie machen wollen, weil wir wissen, das ist in unseren Augen guter Content, aber weil ich auf dieses Format auch Bock habe, weil ich das liebe, so eine Mannschaft dann zu analysieren und mir das anzuschauen. Man rechnet nicht damit, dass das 250.000 Views macht. Und das hat mich einfach super, super gefreut, dass man dann mit so einem Nerdkram so eine Zahl erreichen kann.
Die sind nicht in dieselbe View-Dimension vorgedrungen, aber es sind, glaube ich, bei mir die beiden Serie A, was läuft schief für Milan und jetzt zuletzt auch Juve, weil da einfach also Arsch voll Arbeit drin steckt, die in diesen Formaten dann einfach, das einfach so ist. Und das so einer von den Kontexten ist, wo sich die Arbeit, die wir machen, noch am ehesten journalistisch anfühlt. Ja. Ich habe dann so für die Formate mit alten italienischen OneFootball-Kollegen gesprochen und sowas. Dann also quasi auch mal sowas wie also externe Quellen bemüht etc. pp. Und dann das finale Endprodukt zu sehen, zu sagen, ey, da bin ich mega stolz drauf, wie du schon gesagt hast. Ja. Und das ist einfach irgendwie jetzt in dem Fall 30 Minuten, eine halbe Stunde einfach also hochwertig, qualitativ aufgearbeiteter Content. Das gibt mir schon auch sehr, sehr viel und ist auch was, wo man definitiv auch Stolz und Energie draus zieht.
100%, das verstehe ich. Ich habe dieses Jahr also jetzt kein Video per se. Ich glaube nicht. Ich habe auch dieses Jahr ja weniger, zum Beispiel ist das noch Fußball gemacht, 2024 war da deutlich höhere Dichte drin. Für mich ist es, und das ist relativ abseitig, haben wenig Leute gesehen, aber es ist In It To Win It auf unserem Zweitkanal. Mm. Aus dem einfachen Grund, dass es etwas ist, was wir noch nie ansatzweise in die Richtung gemacht haben. Und ich finde, und ich weiß, Selbstlob stinkt, aber ich finde, in dem Rahmen für das, was es ist, ohne jegliche Erfahrung das zu machen, haben wir das echt gut gemacht. Und da auch nochmal ein riesen Shoutout an Lukas und Chris, also unseren Werkstudent Lukas und der Mitarbeiter Chris, die das federführend gemacht haben. Und ich finde, da kann man wirklich stolz drauf sein, wie das geworden
ist. 100%. Da haben vor allem halt zwei Männer, die du gerade genannt hast, gemeinsam was umgesetzt, was andere Leute mit 10 Leuten nicht auf demselben Level hinkriegen. Also wir haben schon Produktionen gesehen, die eine Menge an Personalverschleiß hatten und Aufwand und Logistik, die im Endergebnis definitiv nicht besser waren.
Das erlebt man ständig in diesem Business.
Also das muss man wirklich sagen, also die haben da wirklich komplett maximiert, was man damit machen konnte.
Und vor allem,
verstehe ich sehr gut, ja.
Ich war ja sehr dann in diesen Prozess eingebunden, wie das dann zustande, also wie das am Ende aussehen sollte. So, da hatte ich schon eine klare Vorstellung. Aber hätte ich gedacht, dass die das zu zweit so gut umgesetzt bekommen? Auf gar keinen Fall, weil Chris ist unglaublich gut im Shooting, also im Kameraumgang. Ja. Der war verantwortlich quasi, für welche Bilder bekommen wir und wie sieht das Ganze aus. Und was Lukas im Schnitt daraus an Storytelling gemacht hat.
Wirklich,
ja, super. Aus extrem viel Material, der da jeden Spieltag geschossen wurde. Das war schon.
Und einfach auch, als er selbst daraus Sachen kreiert hat. Ne? Also diese ganzen Interviews mit Spielern, auch mit so einem Ex-Profi wie Marvin Spielmann. Da sind ja keine Fragen, die wir ihm hingelegt haben. Nee. Frag die mal. Das ist ja alles aus seiner Feder gekommen. Ja. Er hat sich selber überlegt, okay, was könnte spannend sein. Also finde ich eine sehr gute Antwort, ja.
Welches Format hat am meisten Bock gemacht?
Hall of Fame macht am meisten Bock aktuell, weil ich finde, jedes Mal, wenn wir uns reinsetzen, ist da so eine Energie drin, irgendwie so eine Lust, ja, auch. Stimmt. Und ich merke auch total, weil das ist ja so ein bisschen auch so ein Trip down Memory Lane bei vielen 100%. Spielern, dass es einfach, ja, Bock macht, ja, so ein bisschen zu schwelgen in diesen Erinnerungen.
100%. Und ich muss ganz klar sagen, ich lerne viel mehr selbst nochmal in diesem Format, als ich es so gedacht hätte. Weil, ja, ich bei fast allen Spielern, so gerade denen, die man nur noch so getoucht hat, so am Rande, ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich die falsch eingeschätzt habe. So, also das beste Beispiel war letzte Folge, ist Michael Owen noch weiterhin, aber es finde ich einfach interessant und es gibt mir eine Perspektive auf den Fußball und auf manche Spieler, die ich vorher nicht hatte und das ist mir persönlich viel wert.
Ich wusste, dass ihr Hall of Fame nehmt, ich stimme euch auch grundsätzlich zu. Das, was mir aber noch mehr Spaß macht, ist Café Calcio.
Oh ja, guter Call.
Ist Café Calcio, weil, ja, das ist Lukas Baby und Lukas, ja, hat das Beste draus gemacht.
Das du, oder?
Das, die Ursprungsidee war, dass ich das mache. Und da habe ich dann irgendwann eingesehen, okay, das kriege ich einfach zeitlich nicht hin, jeden Donnerstagnachmittag da mehrere Stunden streamen. Lass uns das doch mal Lukas in die Hände geben. Der hat das dann auch mit Leben gefüllt. Ist jetzt nicht so, dass die, es gab eine Idee, irgendwas oder in die Richtung zu machen. Aber trotzdem, die Ideen, die ich damals hatte, haben wir trotzdem umgesetzt. Sowas wie so alberner Kram, wie Bullikatessen, sowas wie dieses Trikot-Pack-Opening und so. Das macht einfach Spaß, ist einfach. Ist einfach unterhaltsam für uns zu machen und ich hoffe für die, die dann am Start sind, auch. Ja, und vor allem, wie Lukas auch schon gesagt hat, immer da die Leute zu sehen im Twitch-Chat,
ja,
eine geile Kommunikation mit der Community zu haben, das macht mir sehr viel Spaß. Ich finde,
das Tolle daran ist, dass es uns einen Rahmen gibt, den wir vorher nicht hatten. Einen viel lockereren, viel freieren, ja, Rahmen für Ideen und lustige
Sachen. Der Draft, den wir jetzt gemacht haben.
Ja. Ja.
Mega geil, das hätten wir vorher nicht machen
können. Also für mich knüpft da an die Frage, die jetzt kommt, wie viele der Videos von Calcio Berlin, in denen ihr nicht dabei seid, schaut ihr eigentlich? Ich schaue tatsächlich, würde ich sagen, die meisten Sachen vom Zweikanal.
Mhm.
Weil der irgendwie so eine freie, also ja, der ist noch sehr frei, irgendwie so spontan, du weißt nicht genau, was kommt und sowas und ich schaue das total gerne und also kann man ja auch mal sagen, wir sind dann nicht immer alle in der Entstehung von etwas gleich überzeugt davon, dass es funktioniert.
Ja.
Und
das wär auch komisch.
Ich war eher skeptisch am Anfang, als das Ganze konzeptionell entwickelt wurde, dachte, dass es uns vielleicht Zeitressourcen nimmt, ohne dass es halt dann das zurückgibt, was es zurückgibt und kann sagen, da habe ich maximal falsche Unternehmen gelegen, weil das Format ist überragend. Ich freue mich, ich setze mich jedes Mal gerne rein, ja, ich gehe jedes Mal gerne zu Rasenschach, ich finde es cool dabei zu sein und
Rasenschach, ganz kurz, das kommt wirklich zu 100% aus Lukas Feder. Ich habe ihm gesagt, überleg dir mal irgendwas mit Gamification auf den Spieltag bezogen oder irgendwie sowas war so, ja, die Idee dahinter. Was der da draus gezimmert hat, das kannst du ja als Brettspiel rausbringen.
Generell, gefühlt. Also man wird ja immer betriebsblind und denkt so, okay, alle Ideen, die es auf der Welt gibt rund ums Thema, ja, Fußball-Content, die haben wir schon, ja, gehabt so. Was ja totaler Quatsch ist und das merkst du halt, wenn du jemanden, ja, hast, der, ja, jetzt halt irgendwie so einen neuen, frischen Blick reinbringt. Deswegen, also ich liebe den Zweikanal total. Ich bin, ja, mega happy, dass wir es so machen, wie wir es machen.
Ich schaue in fast jedes Video rein. Ich schaue jetzt nicht wie jedes Video zu Ende. Also, ja, auch nicht die eigenen, weil da war ich dabei. Aber ich schaue in jedes Video rein, auch natürlich aufgrund von, wie ist es geschnitten, wie sieht es aus, wie ist die Farbgestaltung in dem Video und solche technischen Aspekte. Aber generell, ich schaue in alle Videos rein.
Also ich schaue meine eigenen Videos wirklich nur zur Abnahme und kann das überhaupt nicht nochmal gucken. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und gucke auch, glaube ich schon sagen, wahrscheinlich am wenigsten unsere eigenen Videos, aber ich gucke in alle Sachen rein. Also, ja, eigentlich in jedes, es gibt kein Video, das ich nicht angeklickt und durchgeskippt habe, aber also lustigerweise, Zweitkanal ist auch am ehesten die Videos, die ich einfach laufen lasse und gucke. Es fühlt sich so ein bisschen anders an. Es ist so,
ja,
ein bisschen,
ja, es ist ja auch anderer Content.
Ja, es einfach ist so lockerer und ja, mache ich einfach, geht mir da ähnlich.
Welchen Spieler / welches Team habt ihr in diesem Jahr lieben gelernt? Kann ich vorlegen? Mit einem Team?
Ja.
Ich war diesen Sommer in London und da war ich mit einem Kumpel bei AFC Wimbledon, habe ich auch schon mehrfach erzählt. Dritte Liga, glaube ich. Also. und habe da einfach noch mal ein ganz anderes Bild von der Fußballkultur in England bekommen, wo wir natürlich jetzt hauptsächlich die Premier League kennen, was jetzt nicht gerade umwerfend ist. Und das einfach auf dem Niveau zu sehen, die Stimmung da, die Fans, die Atmosphäre, fand ich großartig. Deswegen AFC Wimbledon auf die Eins bei mir in diesem Jahr.
Da mache ich auch mein Team zuerst. Und tatsächlich ist es, also bezieht sich vor allem aufs zweite Halbjahr jetzt, Schalke.
Ey, das ist auch meine Antwort, Mann.
Was habt ihr denn?
Das ist mir, ich wollte nicht lieben sagen, ich wollte es einordnen, aber das ist auch meine Antwort.
Sag mal Schalke.
Weil ich die so vermisse, ich brauche die so dringend in der Bundesliga.
Wie ja, kann man jemanden so und krass vermissen? Also, ich bin ja jemand, der, also ich hab ja eine, ich liebe ja gutes Spiel gegen den Ball, ich find's ja fantastisch. Also, und ich finde, Schalke ist fast schon ein Unicorn aktuell im Fußball, vielleicht so gesamt sogar, aber vor allem in Deutschland. Mit diesem extremen Fokus darauf, Spiele ja zu dominieren, zu kontrollieren, darüber, dass du den Gegner, ohne den Ball zu haben, so erstickst über dein Anlaufverhalten und sowas. Und ich finde wirklich, wenn man das sich anschaut, sieht man halt, das hat so dermaßen Hand und Fuß, das ist kein Zufall. Die haben das wirklich in der Art und Weise, wie Muslic dieses Spiel gegen den Ball aufgezogen hat, das ist einfach brillant, das funktioniert hervorragend. Und ich finde das richtig geil, denen dabei zuzugucken, wie die das taktisch brillant machen, aber dann halt noch mit dem Glauben, der durch diesen Trainer offensichtlich eingeimpft wurde, mit Leben füllen. Also Schalke aktuell, die Spiele sind jetzt nicht objektiv berauschend vom Ergebnis her und sowas, aber es macht mir trotzdem Spaß.
Also ich will sagen, Schalke ist meine Antwort, ich will aber ganz klar sagen, ich habe sie nicht lieben gelernt, ich liebe Schalke nicht, aber ich mag sie, ich mag das wirklich sehr, ich gucke Schalke-Spiele bewusst. So, ich plane meinen Sonntag oder meinen Samstag gerne mal so, dass ich schon das Schalke-Spiel gucken kann. Und wir haben vor Jahren mal eine Folge Sektion Radioverbot gemacht. Und da haben wir darüber geredet, wie wir unsere Mannschaften spielen lassen würden. Und ich habe gesagt, ich würde versuchen, den defensivsten, solidesten Block aller Zeiten zu stellen und schnell zu kontern. Und natürlich macht Miro Musi das auf einem ganz anderen Level. Aber es gefällt mir einfach, genau das zu sehen. Eine Mannschaft, die sich gerade anschickt, mit 15 Gegentoren oder sowas, die durch diese Saison zu reiten. Ich weiß, es sind jetzt schon mehr, nicht mehr als 15, aber wenn man es hochrechnet, ist es schon ein bisschen mehr. Und es macht mir einfach Freude, aber es kommt bei mir ganz klar allen voran daher, dass ich finde, dass, nachdem der HSV aufgestiegen ist, Schalke einfach die Fanbase ist, die am allermeisten gelitten hat, und dass die gerade diesen Ritt haben der letzten 5-6 Monate, freut mich sehr.
Spieler? Habt ihr Spieler?
Ja.
Hau raus.
2 habe ich.
Alex Garcia. Von Bayer Leverkusen. Weil, ja, also ich fand ihn in der Vorsaison nicht so spektakulär. Ich fand auch, dass der so ein bisschen abgefallen ist hinter dem normalen Stammpersonal. Aber die Rolle, die er aktuell unter Kasper Juhlmann spielt, so sich entweder lässt er sich so auf eine der Außenverteidigerpositionen fallen oder zwischen die Innenverteidiger. Und der spielt aus diesen Positionen heraus durch die kleinsten Lücken hindurch so dermaßen durchs Nadelöhr gezogene, flache, scharfe Pässe zwischen die Linien. Und ich finde es so geil, dem zuzuschauen, wie der wirklich Lücken findet, die viele Spieler, glaube ich, in der Bundesliga nicht finden würden. Massiver Turnaround, also für mich ein ganz anderer Spieler geworden, auch in der Wahrnehmung für mich persönlich unter Kasper Juhlmann. Und schaue ich in der Bundesliga fast mit am liebsten aktuell zu.
Ich habe, wie sich das gehört, einige Talente. Und ein paar HSV-Spieler. Mhm. Weil tatsächlich, also, ich war nie ein großer Jean-Luc Dompé-Fan bis zu diesem Kalenderjahr.
Ja,
weil die Rückrunde war genial und jetzt hat er auch schon teilweise in der Bundesliga performt. Miro Muheim tatsächlich war früher gar kein Fan von ihm, als er zum HSV kam. Hat sich auch vor allem in diesem Kalenderjahr gewechselt. Mika Gotz von Ajax, den ich im Talentskalender kennengelernt habe quasi.
Der hat aber auch, seitdem du ihn genannt hast, richtig Kurve bekommen, ne? Der war ja so ein bisschen die Frage.
Nee, der war schon da so am Breakout, dann hatte er eine relativ schlechte Rückrunde. Ich glaube, er war verletzt oder so.
Okay.
Und dann jetzt ist er bei Ajax einer der besten Spieler, wenn nicht der Beste. Luka Vucevic, klar. Und Said Elmaler. Vielleicht einer meiner besten Takes, die ich hier hatte. Und es macht halt einfach so Spaß, dem zuzuschauen.
Also, nur wenn du eigener Verein noch genannt hast, dann würde ich sagen, bei mir ganz klar Nathan Skytte beim FCK, weil wir haben lange nicht mehr so einen guten Fußballer auf dem Betze gehabt, wie diesen kleinen Finn. Also so klein ist er gar nicht, aber brillant, brillant.
Also ich könnte hier auf jeden Fall die drei großen deutschen Talente, Ultraogo eine Stufe vielleicht drunter, aber Karl, Elmaler, Ultraogo, Es macht schon mir schön. Der Gedanke daran, dass das die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft ist, mit Nick Woltemade, mit Wirtz, mit Musiala. Ich komme nicht dran vorbei, das geil zu finden und mich darüber zu freuen, was das für ein Potenzial ist.
Ja.
Weil es einfach rein technisch die mit Abstand beste deutsche Nationalmannschaft aller Zeiten sein wird. Und die könnte ich hier nennen, die mag ich auch alle sehr. Aber wenn ich mich irgendwie festlegen müsste, dann ist es ein Spieler meines Vereins. Es ist ein Spieler, den ich schon vorher geliebt habe, den ich schon Jahre hochrede, der jetzt endlich bei der Eintracht spielt, ist es Jonathan Burkhardt. Jetzt kann ich ihn uneingeschränkt lieben und so einen auch irgendwie ein bisschen antizyklischen Stürmer in mancherlei Hinsicht zu haben, der jetzt nicht der allerschnellste ist, nicht der allergrößte physische Monster, aber eines der geilsten, pursten Stürmerspielarten hat in der Bundesliga, macht mir große Freude. Und ein Honorable Mention, Ansgar Knauf, zu dem ich häufig sehr, sehr streng war, der auf jeden Fall in meiner Gunst ultimativ gestiegen ist.
Honorable Mention, Ralf Adam.
Finde ich gut.
Ja, finde ich fair, ja.
Basumana Touré.
Ja, auch. Allerletzte Frage für heute. Was war euer coolstes Video außerhalb von Calcio? In Klammern an Bubble, 44 Trikots als Beispiele.
Für mich war es, glaube ich, das Messi-Ronaldo-Video mit Hype Culture. Hat mir einfach Spaß gemacht und bin da auch in guter Gesellschaft aufgetreten und das fand ich cool.
Ich glaube, ich habe nur eins gemacht.
Also,
ja, und gut. Deswegen ist die Antwort sehr naheliegend. Das ist das 13-Fragen-Video, ne? Ja. Genau, zum Thema Handyverbot an Schulen, wo ich ja jetzt kein Fachexperte bin. Aber ich habe mich sehr gefreut darüber, weil ich würde sagen, ich bin schon ein sehr meinungsstarker Mensch, auch über Themen, die über den Fußball hinausgehen, und habe da auch irgendwie sehr klare Haltungen.
Stimmt.
Und ich finde es manchmal fast ein bisschen schade, dass mir hier so der Raum in Anführungszeichen fehlt, um darüber mehr sprechen zu können. Deswegen, ich war total froh darüber, mal eine Gelegenheit zu haben, über ein Thema zu sprechen, das halt nicht direkt einen Fußballbezug hat, und hat mir deswegen auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Doppelpass. Also, das Beste, also ich war zweimal da, die erste Folge war deutlich.
Schau doch nicht das Neo für das Reel, was unlängst gedroppt ist. Übertrieben witzig.
Danke, das war's für heute mit dem Doppelpass.
Christoph Stöger von Calcium Berlin.
Ja. So real auch mit Calcium, ne?
Ja,
haben
ja.
Wir mehr als einmal gehört.
Es ist wirklich großartig. Erste Mal war natürlich deutlich cooler.
Ja.
Auch das Endresultat, das Video mit der Diskussion mit Stefan Effenberg um Goretzka, Kimmich und so weiter. Ich glaube, das war der coolste Moment, aber für mich die krasseste Experience war natürlich da an diesem Jubiläum-Geburtstag in der Folge dabei sein zu können. Danke nochmal an Micky Beisenherz fürs Ausfallen. und halt mit Uli Hoeneß dazu. Gut, ich bin nicht viel zu Wort gekommen, aber es war eine geile Experience. Und ja.
Und also, ob man es will oder nicht und was man dazu sagt oder nicht, wie man es findet, Doppelpass ist halt schon auch einfach trotzdem eine Institution, ja, deutscher Fußballmedienlandschaft, und deswegen, also
da habe ich Nachrichten bekommen von Leuten, die noch nie ein Calcio Berlin Video gesehen haben.
Völlig unabhängig von dem, was dann im Inhalt rauskommt, finde ich, ist das eine Sache, wo man einen Haken hintersetzt und sagt, gut, dass man das.
Größter Disrespekt jemals bezüglich Verunglimpfung unseres Namens war, als mir geschrieben wurde Calcio Berlin und das erste Wort geschrieben wie der Anfang von Calcio Candela.
Ja, das
das war wirklich, das war das Schlimmste, was ich diesbezüglich je lesen musste.
Ja, mal, yeah. Und da muss ich noch mal dazu sagen, weil mich auch Leute gefragt haben, warum gehst du in dieses Format so? A, Institution, und B, wir können ja nicht immer nur drüber meckern, dass irgendwie Floskeln oder oberflächlich irgendwie.
Nee, man muss es auch schon machen.
Man muss auch da reingehen. Man muss auch reingehen und dann sich selber dem Ganzen stellen. So, und das werde ich jedes Mal wieder machen, wenn ich gefragt werde und
Leute,
Zeit habe.
Das war's. Das war unser Weihnachts-Frag-Calcio in der Spezial-Dreierpack-Edition. Wir wünschen euch noch schöne Feiertage und eine gute Zeit. Wir sehen uns auch noch mal hier wieder zwischen den Jahren mit anderem Content.
Aber es ist trotzdem der Moment, wo wir das letzte Mal zu dritt hier sind und deshalb sagen können, guten Rutsch euch alle. Kommt gut rüber. Genießt noch die Feiertage. Danke für das Jahr.
Vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Tschö.